Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de
l'Europe.
Europäische
Ansichter.
Die Debatte über Sicherheit und Einwanderung prägt den Ton im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Wenn es um Drogen, um Islamismus und um Alltagsgewalt geht, dann werden schnell die Vorstädte genannt. Vor allem Politiker des rechten Randes warnen vor der Banlieue und stellen sie als Bedrohung für ganz Frankreich dar. Das sorgt für Widerspruch.
Unseren Wohnorten haftet einfach ein verheerender Ruf an. Obgleich jeder, der dort lebt, sieht, dass Solidarität und Nachbarschaftshilfe dort mehr denn andernorts zum Alltag gehören. Klar gibt es bei uns auch Probleme. Wenn Autos abgefackelt werden, es zur Messerstecherei kommt, steht das gleich in der Zeitung. Nie ist die Rede aber von der Solidarität, von all unseren positiven Initiativen.
In den Randgebieten der Großstädte Frankreichs leben über 5 Millionen Menschen, häufig mit einer Migrationsgeschichte. Die einen sehen sich und ihr Leben falsch dargestellt, die anderen wollen sich wehren und dafür sorgen, dass nicht nur schlecht über sie und ihre Viertel geredet wird, sondern ein paar Dinge zurechtrücken. Auch wir sind Frankreich, Stimmen aus der Banlieue. Susanne Krause war für die Gesichter Europas unterwegs und damit sage ich herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen.
Was haben die Italiener gemacht, die vor langer Zeit nach Frankreich eingewandert sind? Sie haben ihren Kindern französische Vornamen gegeben. Aldo Platini hat seinen Sohn, den späteren Fußballstar, Michel genannt. Die arabisch-muslimischen Einwanderer aber geben ihrem Nachwuchs keine französischen Vornamen, weil die christlich sind. Sie wollen auf ihrem islamischen Sein beharren. Deshalb bleiben sie bei Mohammed.
Eric Zemmour im September 2021 im Privatradio MRC. Der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat ist ein politischer Seiteneinsteiger. Seine Partei hat er Reconquête genannt, Rückeroberung, und stößt damit auf ein großes Echo in Frankreich. Umfragen sagen ihm ein zweistelliges Wahlergebnis bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 10. April voraus. Die Vorstädte sind für Eric Zemmour der Beweis für eine verfehlte Einwanderungspolitik und damit der Beleg, dass etwas schiefläuft in Frankreich. Auch in Clichy-sous-Bois, einem Vorort nördlich von Paris, hinterlässt der Wahlkampf seine Spuren. Seit den gewaltsamen Unruhen im Jahr 2005 ist Clichy-sous-Bois zu einem Synonym für gescheiterte Integration geworden. Seit 2005 gibt es aber auch ein Bürgerrechtskollektiv, das Kultur- und Sozialarbeit betreibt. Assez le feu heißt es und bedeutet übersetzt genug vom Feuer.
Montagmorgen, Teamsitzung beim Kollektiv Assez le feu. Dessen Hauptquartier liegt in einer kleinen alten Villa in Clichy-sous-Bois, gleich neben der Cité Chêne-Pointu, landesweit verrufen als eines der schlimmsten Brennpunktviertel. Gleich neben der Eingangstür der Villa ein Empfangstresen, dahinter Büroschränke, Kartons mit Flugblättern, in einer Nische eine Sitzecke. Dort tagt das fünfköpfige Team. Ein drahtiger Mann um die 50, schwere Lederjacke, Jeans, zieht einen Stuhl heran. Mohamed Meshmash, Chef der Gruppe.
Wir müssen wirklich jede Gelegenheit nutzen, die Leute aufzurufen, im April wählen zu gehen.
Der Aktivist ist besorgt. Wer das Land künftig als Präsident oder Präsidentin regieren werde, sei derzeit nicht absehbar. Dieser Wahlkampf einem Drahtseilakt vergleichbar.
Wie tief das Land fallen kann, sieht man an der aktuellen Stimmung. Jetzt hört man fast überall, dass an allen Problemen doch bloß die Ausländer schuld sind. Als Migranten gelten plötzlich auch Franzosen aus der zweiten Einwanderergeneration.
Meschmaschs Worten stimmt Zaya Ishibuden mit heftigem Kopfnicken zu.
Solche Sprüche verschärfen die gesellschaftliche Ungleichheit. Dabei steht Gleichheit doch für ein republikanisches Prinzip. Für manche Bürger aber tut sich immer mehr ein Graben auf. Bürger, die in Frankreich leben, wählen gehen.
Die hier Steuern zahlen.
Hier arbeiten. Nun aber trennt man zwischen jenen, deren Vorfahren seit Urzeiten Franzosen sind, und denen, die noch nicht so lange eingebürgert sind. Keine Ahnung, wo das hinführen soll, aber das Tempo wird immer flotter.
Es gibt Politiker, die die Todesstrafe wieder einführen wollen. Soll heißen Éric Zemmour. An wen der Rechtsextreme dabei denkt, ist klar. Schließlich verbreitet er auch die Mär vom großen Austausch. Seine Partei hat er Rückeroberung getauft. Ganz so, als wären wir in der Epoche der Kreuzritter.
Fast der Einzige, der die Vorstadtbewohner noch verteidige, sei der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon. Dass kürzlich die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, genau wie auch die frühere Justizministerin Christiane Taubira, beide Sozialistinnen, beide Kandidatinnen für das höchste Amt im Staat, je ein Meeting in der Banlieue durchführten, sei, nun gut, symbolträchtig, aber mehr auch nicht, meint Meschmasch.
Un mot pour le Parti Socialiste, le Parti Socialiste, je veux dire, la gauche a totalement perdu les combats de justice sociale.
Die Sozialistische Partei, die Linke, hat den Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit verloren. Sie hat es zugelassen, dass nun die Konservativen die Debatte bestimmen. Bei den Linken redet heute mancher wie ein Konservativer. Die Sozialisten haben sich noch weiter vom Volk entfernt. Sie sind nicht mehr verankert im Alltag der Bürger, die sich engagieren, um die Lage zu verbessern. Denn die Banlieue ist in politischer Hinsicht keineswegs eine Wüste. Im Gegenteil. Hier gibt es sehr viele Vereine, die gegen Missstände aktiv werden. Und das ist ein politischer Akt.
Als politischen Akt versteht auch das Kollektiv Assez le Feu seine Arbeit. Das Terrain kennt Mohamed Meschmasch bestens. Er war früher als Streetworker tätig.
Ceux qui parlent mal de ses habitants, ils ont oublié que pendant la crise,
wer heute schlecht über die Vorstadtbewohner redet, hat vergessen, dass sie es waren, die während des ersten Corona-Lockdowns vor 2 Jahren in Frankreich den Betrieb am Laufen gehalten haben. Sei es als Lieferant oder im Krankenhaus, an der Supermarktkasse, bei der Müllabfuhr. Und gleichzeitig kam hier bei uns eine ungeheure Welle von Solidarität auf. Selbst Menschen in schwieriger Lebenslage packten mit an, um im Viertel Lebensmittel und sonstige Spenden zu verteilen. Organisiert wurde die Selbsthilfe von lokalen Mietergemeinschaften und Vereinen.
Der Aktivist trinkt rasch einen Schluck Minzetee und begibt sich in sein Büro im ersten Stock. Dort am Schreibtisch liegt ein Stapel Broschüren, Exemplare eines Berichts, den Meschmasch 2014 zusammen mit einer Hochschulprofessorin für urbane Studien verfasst hat. Im Auftrag der damaligen sozialistischen Regierung. Das Thema: bürgerschaftliches Engagement und Handlungsmacht in den Vorstädten. Der Bericht enthält 30 Vorschläge für eine Stadtpolitik, die die Bevölkerung konsequent einbezieht. Sie stammen von den Teilnehmern einer eigens einberufenen Bürgerkonferenz, die mehrmals tagte. Eine radikale Reform der Stadtpolitik verlangten die, bislang eher erfolglos.
Oui, la politique de la ville a démarré à l'époque de Mitterrand, effectivement.
Unter dem Sozialisten François Mitterrand entstand in den 1980er Jahren das erste Ministerium für Stadtpolitik, weil sich damals schon zeigte, wie benachteiligt die Vorstadtbevölkerung ist. Da sollte die Politik für Ausgleich sorgen. 40 Jahre später sind wir kaum einen Schritt weiter.
Meschmasch hat sich ein Berichtsexemplar vom Stapel geschnappt. Sein Blick wird finster. An vielen Orten ist die Lage heute schlimmer denn je. Viele Einrichtungen des öffentlichen Dienstes in den Brennpunktvierteln wurden in den letzten Jahren dicht gemacht. Genau wie unzählige Arztpraxen, mangels Nachwuchs. Fällt in einer Schulklasse Lehrpersonal aus, dauert es oft Wochen, Monate, Ersatz zu finden. Obgleich in den letzten 4 Jahrzehnten Milliarden Euro in die Viertel gepumpt wurden.
Vous savez, à l'époque, on avait sorti les zones franches.
Anfangs wurden sogenannte Freizonen eingerichtet. Man bot Unternehmen, die sich dort ansiedelten und in der Nachbarschaft rekrutierten, massiven Steuernachlass. Viele Jahre wurde das nicht kontrolliert. Da haben dann einige einfach Briefkastenfirmen aufgemacht und mächtig abkassiert, ohne je jemand eingestellt zu haben.
Das Beispiel eines von vielen belege, wie fehlgeleitet die Stadtpolitik sei. Dabei wollten die Menschen in den Brennpunktvierteln letztendlich nur eines, dieselben Lebensbedingungen wie die der restlichen Gesellschaft. Dafür aber habe auch die aktuelle Regierung wenig getan, resümiert Meschmasch.
Vous savez, maintenant j'en ai rencontré énormément, moi, des présidents.
Ach, wissen Sie, ich hatte schon mit einigen Staatspräsidenten zu tun. Anfangs mit Herrn Chirac, dann kam Herr Sarkozy, aber den wollte ich wegen seiner harten Worte über uns nicht treffen. Immerhin hatte ich mit einigen seiner Minister Kontakt. Der nächste war dann Herr Hollande und nun Herr Macron. Alle haben mir den Eindruck vermittelt, dass wir hier nur das 5. Rad am Wagen sind.
J'ai l'impression honnêtement que on est la 5e roue du carrosse.
Versonnen schaut Mohamed Meschmasch aus dem Fenster auf den 20-stöckigen Wohnblock gegenüber. Auf dessen Flachdach hat jemand die Trikolore gehisst, das Emblem von Frankreich.
Je suis rempli de problèmes, ils m'ont des billets. Quand je suis en perte, j'ai du mal à roupiller. Mais j'ai déjà repéré, j'ai raté le bac, fondé de la bœuf à Perrin. Sur le fond des coins de ta petite sœur, j'augmentais mes stats et je fermais les stores. En détente, j'ai mon cristalline pêche, je fais pas la star et maintenant ça prend forme. Je suis dans un bolide, solide, rapide, obligé de sortir en confinement. J'ai qu'une bonne olique à chaque fois que j'arrête, elle me dit putain, calache, je continue. Magique, demain j'arrête, mais c'est pas la peine. Vu que le succès m'appelle, le pilon qui t'appelle. Le pilon qui t'appelle. T'as bossé chez nous, donc nous fais pas la guerre. Sinon y'a la guitare qui va te faire danser. On a tout ton dossier, fais pas trop la cité. D'un piqué d'un limon, on a tout ce que tu veux. Pour te faire refumer, ta gorge va s'irriter. Cette ville là, crois-moi personne la veut. Crois-moi personne la vend, crois-moi personne la vit. Personne ne l'envie, personne ne la voit. La rue nous a formés pour qu'on prenne notre envol. J'suis dans le quartier. Toujours que l'argent m'appelle. Toujours un piqué. Mais dans la musique, plus trop dans la vie. Elle m'est vraiment piqué. Mais elle me met vraiment en paix. Trop dans ma cité. Toujours que l'argent m'appelle.
Mehr politische Aufmerksamkeit, mehr Teilhabe an der politischen Diskussion. Das ist eine uralte Forderung vieler lokaler Politiker und Initiativen aus den Vorstädten Frankreichs. Das Problem auf der anderen Seite aber ist, dass viele Bewohner der Banlieue nicht wählen gehen, mit dem Argument, die Politiker würden sie eh im Stich lassen. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen und der Bevölkerung dabei zu helfen, ihre Probleme zu artikulieren und öffentlich zu machen, ist das Ziel einer Tour quer durch Frankreich, initiiert von Aktivisten und Aktivistinnen. Die 28. Etappe Poitiers, eine Stadt im Westen des Landes mit knapp 90.000 Einwohnern.
Ein weitläufiger Asphaltplatz rechts neben einer vielbefahrenen Straße. Im Hintergrund Wohnblöcke aus den 70er Jahren, knapp 20 Stockwerke hoch. Davor ein einstöckiger Flachbau, die Ladenpassage. Hier und da Bäume, Grasflächen. Das Viertel Les Couronneries. Mit dem Auto dauert die Fahrt vom alten Stadtzentrum von Poitiers hierher eine Viertelstunde. Auf dem Platz werden gerade die Zelte der Karawane aufgeschlagen. Es ist morgens kurz nach 9, die Luft eisig kalt, der Himmel blau. Die knallroten Dächer der Gartenzelte stechen gleich ins Auge. Darunter stehen Biertische und Bänke. An einem hat sich Mina Azi postiert. Die Aktivistin ist aus Tours angereist, aus einem Viertel, das als sozialer Brennpunkt gilt. Ihr gegenüber sitzen eine Frau und ein Mann, beide im Rentenalter, beide von hier.
Donc, vous lisez le, ce que vous avez là.
Schauen Sie, hier ist unser Fragebogen. Da sind Themen wie Arbeitslosigkeit, Polizei, Diskriminierung, Sicherheit, öffentlicher Nahverkehr, Schule, Kaufkraft, Wohnsituation aufgelistet. Sie können ankreuzen, in welchem Bereich die meisten Probleme auftreten und die kurz beschreiben. Und auf der nächsten Seite können Sie Verbesserungsvorschläge notieren. Nur zu.
Mit hochgezogenen Augenbrauen studieren die beiden den Fragebogen. Nicole Jan, Ende 60, modisch gekleidet, wirkt ratlos. Geduldig erklärt Ermina Asi den Sinn der Aktion.
Die Präsidentschaftswahl rückt näher und da müssen die Sorgen und Nöte der Menschen in der Banlieue hörbar werden. Man muss gemeinsam mit ihnen arbeiten und nicht gegen sie. Nicht umsonst heißt unser Bündnis nicht ohne uns.
Das Argument zieht. Nicole Jan fällt manch Beklagenswertes ein. Der eklatante Ärztemangel im Viertel, die Versorgungslücken im öffentlichen Nahverkehr, der teils schlechte Zustand der Straßen und Wege. Der Mann neben ihr, ein ehemaliger Facharbeiter, nickt zustimmend. Gérard Maury zog mit seiner Frau 1976 hier in einen Neubau. Er habe sich in Les Coronneries gleich wohlgefühlt, dank der dörflichen Atmosphäre, die bis heute Alltag sei. Dabei leben hier 9000 Menschen. Eines aber müsse sich dringend ändern, sagt Maury und malt mit dem Kuli Kreise in die Luft.
Man müsste die geistige Verfassung im Land ändern.
Ja, sagt Mina Asi, aber...
Das dürfte schwierig sein.
Denen in der Stadtmitte gilt unser Viertel als Zonengebiet. Sogar meinen Arbeitskollegen geht das so. Dabei ist unser Leben hier ganz normal.
Unseren Wohnorten haftet einfach ein verheerender Ruf an. Obgleich jeder, der dort lebt, sieht, dass Solidarität und Nachbarschaftshilfe dort mehr denn andernorts zum Alltag gehören. Klar gibt es bei uns auch Probleme. Wenn Autos abgefackelt werden, es zur Messerstecherei kommt, steht das gleich in der Zeitung. Nie ist die Rede aber von der Solidarität, von all unseren positiven Initiativen. Dabei haben wir in Tours mit dem Rathaus aushandeln können, dass bei der Renovierung des Viertels ein Gesundheitszentrum sowie ein Vereinshaus erbaut werden, als Ersatz für den Abriss mehrerer Wohnblocks.
Gérard Maury hört aufmerksam zu. Der Rentner engagiert sich auch beim Table du Quartier, dem sogenannten Vierteltisch. Seit letztem Sommer werden regelmäßig Treffen organisiert, bei denen sich alle im Viertel über Alltagsprobleme austauschen und Lösungsansätze entwickeln können. Das Sitzungsprotokoll wird den jeweils zuständigen Stellen übermittelt. Ob Rathaus, Behörden oder auch die Wohnbaugesellschaft.
Die Anwohner mögen ihr Viertel. Hier sind noch unterschiedliche soziale Schichten vertreten. Hier stehen nicht nur Plattenbauten, sondern auch kleine Eigenheime. Diese soziale Mischung muss unbedingt erhalten bleiben.
Am Nebentisch geht es um etwas ganz anderes. Eine Frau, roter Blazer, farbenfrohe Bluse, erzählt von ihrer Familie. Ihre Eltern seien aus Mali eingewandert, erklärt Hawa Diallo, der Aktivistin Coralie Gomba. Sie selbst sei mehrfache Mutter und mache sich Sorgen.
Wenn unsere Kinder in der Schule oder sonst wo Dummheiten gemacht haben, bleibt das ewig an ihnen kleben. Wer mal im Knast war, kriegt keinen Ausbildungsvertrag, keinen Job mehr. Der sitzt hier fest. Schauen Sie mal rüber zum Einkaufszentrum. Da hängen die Jungen von früh bis spät ab. Die Älteren ziehen die kleinen Brüder mit in den Abgrund. Wir Mütter sind alle fix und fertig. Wir sind mit unseren Kindern hier gefangen, eingesperrt, wie Vögel im Käfig.
Diallos Augen werden feucht. Sie lade ab und zu Nachbarkinder zu sich ein, um sie freundlich, aber bestimmt auf einem geraden Weg zu halten. Dazu fehle deren Müttern Zeit und Kraft. Die meisten arbeiten als Zimmermädchen, schlecht bezahlt, schlecht angesehen. Diallos Redefluss wird von ihrem klingelnden Handy gestoppt. Sie entfernt sich, um zu telefonieren. Coralie Gomba schaut ihr hinterher.
Von den Problemen der Heranwachsenden höre ich bei unserer Tour de France immer wieder. Ja, sehr oft.
Vor den auffälligen Zelten bleiben an diesem Vormittag immer wieder Passanten stehen. Man kommt miteinander ins Gespräch. Die Stimmung wirkt heiter. Es wird frisch gebrühter Tee ausgeteilt. Auch Alexandra Duval, im Rathaus von Poitiers verantwortlich für den Bereich Stadtpolitik, wärmt ihre Hände am heißen Teebecher. Sie kommt oft her, das Viertel steckt mitten in der Renovierung. Les Couronneries soll grüner werden, mehr Spielplätze und Radwege erhalten, die Anwohner sollen sich wohler fühlen. Dass die Karawane Poitiers angesteuert hat, freut Duval sehr.
Deren
Aktion verfolgt dasselbe Ziel wie wir im Rathaus. Man muss aufhören, den Bewohnern von Problemvierteln zu sagen, wir wissen, was gut für euch ist und das setzen wir um. Man muss vielmehr fragen, was braucht ihr? Wie lebt ihr hier? Als Anwohner seid ihr ja Experten für das hiesige Alltagsleben. Was wäre gut für euch? Was wollt ihr? Und wie können wir das gemeinsam umsetzen?
Eine zierliche junge Frau jagt einigen Fragebögen hinterher, die eine Windböe vom Holztisch gefegt hat. Jeanne Ducrot arbeitet um die Ecke beim Sozial- und Kulturzentrum und hat den heutigen Aktionstag lokal vorbereitet. Nachmittags wolle sogar die Bürgermeisterin von Poitiers, Léonore Monconduit, eine Grüne, vorbeischauen, erzählt Jeanne Ducrot mit Genugtuung. Denn im Kultur- und Sozialzentrum höre sie vom Publikum immer wieder, die Politiker hätten sie im Stich gelassen.
Mehrere sagten mir, sie würden nicht wählen gehen. Sie fühlten sich schlicht nicht angesprochen. Schade, denn so haben die Politiker noch mehr freien Lauf. Sie hören noch weniger auf die, die eh am Rand der Gesellschaft stehen.
40 Brennpunktviertel stehen auf dem Routenplan der Banlieue-Karawane. Die ausgefüllten Fragebögen dienen als Grundlage für ein Manifest. Das soll Mitte März bei einer Veranstaltung am Pariser Republikplatz präsentiert werden und danach an alle Präsidentschaftskandidaten gehen.
Man muss den Kercher wieder aus dem Keller holen, wo ihn Nicolas Sarkozy und François Hollande vor 10 Jahren abgestellt haben. Es ist an der Zeit, die Viertel zu säubern. Man muss die Gangster hetzen, die Taugenichtse, die Kriminellen, die Dealer. Die muss man verfolgen, bestrafen und ihnen die französische Staatsangehörigkeit entziehen.
Valérie Pécresse, Präsidentschaftskandidatin der konservativen Partei Les Républicains, am 6. Januar bei einer Wahlkampftour-Etappe in der südfranzösischen Stadt Salon de Provence.
Quartier Nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaille à bord, chez nous. Où on te tord, c'est tout. Et quartier Nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaille à bord, chez nous. Où on te tord, c'est tout. J'te baisse toute ton équipe. Et quartier Nord, c'est nous. Et vite. WW va niquer tes morts. Point comme Simon la fusée, moi la pépite. Elle reste trop sans plaque, mal garée. Le boule qui tape côté passager. J'ai le fer dans les couilles tout le trajet. Nique, c'est mort, on vise la tête. On t'allume, tel infarct, zénon. Tu m'as vu cagouler, passer, ouais, j'ai pas de prénom. Du mal à voir les poteaux, dis-moi qui sont les bons. Y'a le bonbon, y'a des bandeurs, y'a le com-com, y'a le bon. J'étais à la pointe de la vis. Aha Gambino, sa piste. Boudon, on va te mettre une balise. J'regarde le contrat. Quartier Nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaille à bord, chez nous. Où on te tord, c'est tout. Et quartier Nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaille à bord, chez nous. Où on te tord, c'est tout.
Die großen Wohnsiedlungen prägen das Bild der Banlieue in Frankreich. Ende der 1950er Jahre schossen die Sozialbausiedlungen wie Pilze aus dem Boden. Die Wohnungen wurden gebraucht für die Arbeiter aus der Wirtschaftswunderzeit. Nicht nur die einheimische Landbevölkerung zog her, sondern nach und nach auch Arbeiter aus Nordafrika und der Subsahara, den ehemaligen Kolonien. Auch in Aubervilliers, gleich hinter der Stadtgrenze im Nordosten von Paris, stehen diese Wohnklötze und wirken ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Eine Ausstellung erinnert an die Anfänge und an die früheren Bewohnerinnen und Bewohner.
Das Herzstück der Cité Émile Dubois ist ein langgezogener Wohnblock aus den 50er Jahren, 5-stöckig, mehrere Eingänge. Im Treppenhaus 2 im ersten Stock steht die Wohnungstür offen. Ein Flur, links Bad, geradeaus Wohnzimmer, rechts dahinter Kinderzimmer, links Elternschlafzimmer, um die Ecke die Küche. 51 Quadratmeter, jede Wohnung hat denselben Grundriss. Derzeit logiert hier der Verein Amulop. Amulop steht für Association pour un musée du logement populaire, Verein für ein Museum zur Wohnsituation der breiten Bevölkerung. Es ist Samstagnachmittag. Im Wohnzimmer begrüßt Asma Kifia mit leicht schüchternem Lächeln alle, die zu den Führungen kommen. Die finden in zwei derzeit freien Wohnungen nebenan statt, dekoriert mit Mobiliar aus den 60er bis 90er Jahren. Heute sei es mal ruhiger als sonst, meint Asma Kifia. Mit zwei Schritten ist sie im Nebenraum, dem Elternschlafzimmer. Unter der Fensterfront ein langes Regal, gegenüber hängt eine Filmleinwand, davor ein paar Stühle.
Jede Woche kommen Schulklassen aus der Mittel- oder Oberstufe. Wir bieten pädagogische Workshops an. Einer heißt Spurensuche.
Kifia zieht drei breite Pappboxen aus dem Regal und stellt sie auf die Ablage.
Vous avez ici trois boîtes. Archiv municipal.
Da haben wir zum einen den Kasten mit Unterlagen aus dem Gemeindearchiv, der zweite enthält Presseartikel, der dritte private Schriftstücke. Die Dokumente betreffen drei Familien aus der hiesigen Cité. Anhand der Archive erkunden die Jugendlichen die Geschichte jeder Familie und setzen sie mit damaligen nationalen Ereignissen in Bezug.
Das Gesicht der jungen Frau strahlt vor Begeisterung. Für Kifia sind die Zeitreisen durch die Wohnungen mehr als nur ein Job.
Ich bin westlich von Paris, im Vorort Courbevoie, geboren und aufgewachsen. Bis zu meinem 10. Lebensjahr lebte ich mit meinen Eltern und den beiden Brüdern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir Kinder schliefen in einem Raum, die Eltern im Wohnzimmer. Dann bekamen wir nach jahrelangem Warten eine Sozialwohnung, 85 Quadratmeter groß. Das war ein Wendepunkt in unserem Leben. Deshalb berührt mich die Ausstellung hier zutiefst. Bei den Workshops erzählt mancher Jugendliche auch von seinem Zuhause. Einige hausen mit der Familie auf Kosten des Sozialamts in einem Billighotel oder in einer Bruchbude. Dass unser Projekt es den Heranwachsenden ermöglicht, ihre eigene Lage besser zu verstehen, freut mich sehr.
Das Ausstellungsprojekt geht zurück auf eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, die zumeist an Brennpunktschulen arbeiten. Im Unterricht stellen sie immer wieder fest, wie abwertend viele Kinder und Jugendliche über ihren eigenen Wohnort denken. Zudem halten sie ihre Familiengeschichte für uninteressant. Diese Einstellung aber hindere sie daran, Akteure ihrer eigenen Geschichte zu werden, heißt es beim Verein Amulop. Inzwischen ist ein halbes Dutzend Besucherinnen und Besucher eingetrudelt, junge Leute in den 30ern, ein Paar mit einem Baby. Kifia startet den Videoprojektor. Gezeigt wird ein Film zur Geschichte von Aubervilliers, drei Jahrhunderte in 5 Minuten. Ehemals fruchtbarer Ackerboden, bis Eisenbahn und Fabriken kamen, immer mehr Menschen herzogen, für die ab Ende der 50er Jahre massiv Wohnraum gebaut wurde. Heute zählt Aubervilliers 90.000 Einwohner. 4 von 10 sind Ausländer, 4 von 10 gelten als arm. Jeder dritte Jugendliche ist ohne Job. Jetzt übernimmt Vereinsmitarbeiter Samir Ouab und geleitet die Besuchergruppe zu einer Wohnung im Nachbarhaus. Im Wohnzimmer ein betagtes Buffet, eine Röhrenradiotruhe, darauf ein uralter Fernseher. An den Wänden einige alte Stiche. Dieser Raum, erklärt Ouab, selbst Kind der Banlieue, ist der Familie Marie gewidmet.
Sie font partie des premiers habitants.
Sie zählte zu den ersten Mietern im damaligen Neubau. Wir hören nun einen Sprecher, der das erste Bittgesuch von Herrn Marie für eine Sozialwohnung vorliest.
Bernard Marie à Monsieur le Président HBM, Mairie d'Aubervilliers.
In devotem Ton erklärt Bernard Marie da, er sei als Facharbeiter in einer Fabrik in der Nähe tätig, verheiratet, das erste Kind sei unterwegs. Derzeit lebe die Familie bei den Schwiegereltern auf dem Land, weit ab. Es sollte noch Jahre dauern, bis die dann 5-köpfige Familie hier einziehen konnte. In Details schildert Roab die Geschichte der Maries, verwoben mit der Frankreichs in den 60er Jahren. Das Kinderzimmer, im bunten Popstil der 70er Jahre eingerichtet, führt in die Welt der Familie Di Meo. Die Eltern des Ehepaares Di Meo waren aus Italien eingewandert. Ihre 3 Kinder sprachen kaum noch Italienisch. Das Amylop-Team hat sie ausfindig gemacht und gefilmt. Das Video läuft auf dem Bildschirm an der Wand. Vater und Mutter Dimeo hätten von früh bis spät gearbeitet, erinnert sich eine Tochter. Das Leben in der Cité sei damals noch sehr familiär gewesen. Doch als die Familie genug gespart hatte, kaufte sie weiter weg eine Wohnung und verließ die Siedlung. Zurück im Wohnzimmer nimmt Rouab erneut den Faden der Geschichte der Familie Marie auf. Der Vater, der Karriere gemacht hatte, verstarb urplötzlich. Ab da kam seine Frau nur noch mühsam über die Runden. Und in der Cité begann der Niedergang, wie eine vom Verein befragte Anwohnerin schildert.
À partir de 1967-68, sans qu'il soit possible de fixer une date exacte, commence la crise.
Ab 1967 wurde peu à peu die aufkommende Wirtschaftskrise spürbar. Immer mehr Fabriken machten dicht. Die Kinder der ersten Mieter waren groß geworden, doch sie fanden keinen Job mehr. Verschärft wurde die Lage durch die Ölkrise 1973. Die Jungen hingen Tag und Nacht vor den Hauseingängen ab. Das führte zu Spannungen und begründete den schlechten Ruf der Siedlung in Aubervilliers und darüber hinaus.
Die Besichtigung endet im Elternschlafzimmer bei den Sukunas. An der Wand ein Foto der fünfköpfigen Familie. Sie zog 1999 ein. Die Eltern stammen aus Mali. Die Mutter war als Kind mit der Familie nach Frankreich gekommen. Vater Sukuna als Erwachsener illegal. Nach langem Kampf bekam er Aufenthaltspapiere. Dann zog die Familie aus einer Unterkunft, die eher ein Rattenloch war, in die Cité Émile Dubois. Und das gab Madame Sukuna den Elan, sich ehrenamtlich zu betätigen. Sie sammelte Spenden und baute im Heimatdorf in Mali medizinische Versorgung auf und steht in Frankreich Landsleuten bei Behördengängen als Übersetzerin zur Seite. Die Besuchergruppe hat den Eindruck, voll in die Familiengeschichten eingetaucht zu sein.
Das war überaus lehrreich. Wie da die Lebensläufe der Familien mit der Landesgeschichte verwoben werden, ist toll. Es bräuchte mehr solche Besichtigungen.
Mein Freund und ich sind im Sektor Stadtplanung tätig und kennen das Thema gut.
Aber eher den heutigen Alltag. Die Besichtigung hat uns die Vergangenheit näher gebracht.
D'ici ce diable, c'est soprano. Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un gros match en prime time, ce sera en direct live. La banlieue contre la France, certains veulent envahir le stade. C'est D-I-A-M-S-S-O-P-R-A-N-O. C'est pas du jeu, l'arbitre, y'a péno. L'arbitre s'appelle la République, mais l'arbitre s'est fait acheter. Ton équipe, ton club, ton drapeau est taché. Et la fête est gâchée, maintenant les jeunes sont fâchés. Mon histoire, tu me l'as cachée, on va tout arracher. Moi, de toute façon, je vais m'arracher, car l'espoir m'a lâché. La France, c'est l'hypocrisie, ce sont amourachés. Les politiques font les danseuses sur du barbelivien. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Qui? Moi?
Der französische Soziologe Fabien Truand erforscht den Alltag in der Banlieue. Davor, zwischen 2005 und 2015, war er Lehrer an verschiedenen Gymnasien im Département Seine-Saint-Denis im Département 93, eine nördliche Vorstadt von Paris. Armut, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit und Kriminalität gehören zur Realität von Seine-Saint-Denis und prägen das Bild in der Öffentlichkeit. Was kann das für Jugendliche bedeuten, die hier geboren und groß geworden sind?
Ich habe eine ehemalige Schülergruppe von mir nach deren Abitur 10 Jahre lang begleitet, um zu schauen, was aus ihnen wird. Sie kommen aus einem Arbeiterviertel und haben studiert, im Berufsleben Fuß gefasst. Nun sind sie um die 30 und leben typisch französisch. Die Hälfte von ihnen hat ein Häuschen in der Banlieue erworben. Viele arbeiten als leitende Angestellte. Dabei stammen ihre Familien aus der Subsahara-Zone oder aus Nordafrika. Doch es gibt kaum jemanden, der sie politisch repräsentiert. Gewisse Leute wie Éric Zemmour, der rechtsextreme Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten, bezeichnen die Viertel als Ghetto. Das sind sie aber nicht, weil dort alles immer in Bewegung ist. Die einen ziehen fort, andere kommen hierher. Es stimmt, dass sich die Lage in den Vierteln verschlechtert. Die, die gehen, sind jene, die über ein bisschen Kapital und eine gewisse Bildung verfügen. Ersetzt werden sie von neuen Migranten, die mit vielen Problemen belastet sind. Es heißt immer wieder, in den Randgebieten der Großstädte würden ganze Familien vom Drogenhandel leben. Dazu habe ich auf dem Terrain geforscht. Klar, die Drogenwirtschaft ist ein großes und komplexes Problem. Aber erstes Opfer ist die dortige Bevölkerung, die von der Dealertätigkeit belästigt wird. Zudem finanzieren die Dealer oftmals das Essen für die Familie. Und ganz ab davon, wer ist denn die Kundschaft? Zumeist Leute aus den Stadtzentren, die sich in der Banlieue mit Rauschmitteln eindecken. Auch von daher ist der Gedanke vom Ghetto-Banlieue falsch. Man kann sagen, dass der Drogenhandel die Vororte gewissermaßen in die Gesamtgesellschaft integriert. Denn die Kunden stammen nicht aus diesen Vierteln.
Même du point de vue du trafic de drogue, j'aurais envie de dire, les quartiers qui vont de la drogue très intégrés à la nation. Quelqu'un comme Omar Sy, qui est issu d'un quartier, etc., qui est maintenant devenu une star mondiale, internationale, très mainstream, entre guillemets.
Omar Sy ist in einem Problemviertel aufgewachsen. Heute ist der Schauspieler international ein Star. Er spielt in Hollywood, in Marvel-Filmen mit. Auf den Listen der beliebtesten Persönlichkeiten in Frankreich landet er regelmäßig auf einem der drei ersten Plätze. Ein anderes Beispiel aus einer der beliebtesten Musikrichtungen, dem Rap. Einer der Stars ist Soprano. Er kommt aus einer Cité in Marseille. Grundschulkinder im ganzen Land kennen Sopranos Songs auswendig, quer durch alle sozialen Schichten. Der Rapper gehört zur Jury einer beliebten Fernsehsendung. Und das schockiert niemanden.
Et donc, et ça choque personne.
J'ai fait mes armes, loin de la capitale. J'ai tout misé sur le rap, car à l'école j'étais bancal. La capuche sur la tête, le baggy sous les fesses. Je traînais loin du BTS, ce n'était bonne qu'en EPS. J'avais la rage, je te jure, je vivais dans ma bulle. Près de la ZUP, loin des tubes, les baskets sur le bitume. Aucun avenir m'était offert face à l'échec. Renfermé sur moi-même, j'ai dit fuck la politesse. J'ai pas frappé à ta porte, je suis rentré dans le tard. J'ai dit NDM à mon boss, I am vraiment mieux que ça, merde. Mon seul avenir c'était la zone industrielle. Petite musicienne, bien sûr j'ai crié à l'aide. Monsieur Chirac, je vous jure, j'ai voté pour vous. Apparemment tout le monde s'en fout, personne n'a rien fait pour nous. Alors je reste une jeune de banlieue incomprise. Remballe avec vos clichés, admettez que c'est difficile.
Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue.
Der Film Les Misérables war der Durchbruch des Regisseurs Lars Ly. Ein Film über Polizeigewalt in der Pariser Banlieue und über die vielen schwelenden Konflikte im Viertel. Es ist auch die Geschichte von Lars Ly, mit der er, wie er sagt, ein paar Dinge zurechtrücken wollte. Dafür bekam er 2019 in Cannes den Preis der Jury, daneben zahlreiche weitere internationale Auszeichnungen, auch eine Oscar-Nominierung war dabei. In Deutschland kam der Film ins Kino unter dem Titel Die Wütenden. Lars Ly ist in Montfermeil im Nordosten von Paris aufgewachsen, als Sohn von Einwanderern aus Mali. Und dort, mitten in den Hochhaussiedlungen von Montfermeil, zwischen Schrottplatz und Brachland, hat er eine Filmschule aufgebaut.
Im Sekretariat der Filmschule ist es an diesem Vormittag ruhiger als sonst. Die Studierenden sind im benachbarten Kulturzentrum bei einer Masterclass. Sie schauen einen Film und empfangen nachmittags dessen Regisseur. Charlotte Rochon holt sich einen Kaffee und geht zurück an ihren Computer. Ihr Chef sitzt ihr am Schreibtisch gegenüber. Viel Platz gibt es nicht. Rochon ist stellvertretende Direktorin der École Courtrajmet. Courtrajmet bedeutet im Banlieue-Slang Court-Métrage, Kurzfilm. Die Schule bildet Nachwuchsregisseure, Drehbuchautorinnen, Darsteller für Kurzfilmproduktionen aus. Charlotte Rochon klickt im Computer ein Video an. Zwei junge Männer im Auto, unterwegs auf einer Landstraße. Der Fahrer redet auf den Beifahrer ein, versucht, den vielleicht 20-jährigen Schwarzen aufzumuntern. Doch der wirkt einfach misstrauisch, missmutig. Dies sei das Abschlusswerk von Nabil Khaled, erklärt Charlotte Rochon.
Dans ce film, en fait, il est question d'un jeune qui vient purger sa peine de prison dans une ferme en Bretagne.
Es geht um einen jungen Mann, der das Gericht nicht in den Knast schickt, sondern zum Arbeitseinsatz auf einen Bauernhof in der Bretagne, zu einer Viehzüchterin, die den Hof alleine schmeißt. Der Junge hat noch nie eine echte Kuh gesehen. Er ist ein Kind der Banlieue und ist noch nie zuvor dort rausgekommen. Anfangs tut er sich mit dem neuen Leben sehr schwer. Der Regisseur ist derzeit dabei, mit unserer Hilfe aus dem Kurzfilm eine Langfassung zu machen.
Vom Drama über Thriller bis zur Komödie, in der École Courtrage werde jedes Genre behandelt, versichert Rochon. An einem Beispiel erklärt die junge Frau die Besonderheit dieser Schule.
Für ihren Kurzfilm über Zimmermädchen ist eine unserer Studentinnen, Ada Correra, in deren Welt voll eingetaucht. Damals kämpfte gerade eine Gruppe von Zimmermädchen in einem Pariser Hotel letztendlich erfolgreich um mehr Lohn. Correra zeigt Frauen, die sonst eigentlich nie in der Öffentlichkeit auftauchen.
Nabil Serfa, der Schulleiter, bringt die Arbeit hier auf einen Nenner.
Ich bezeichne die Filme, die bei uns entstehen, gern als eine Art Nouvelle Vague.
Ganz im Geist einer damals jungen Generation von Regisseuren wie Chabrol, Godard, Truffaut, die ab Ende der 50er Jahre das Kino erneuert haben, in Frankreich und weltweit.
La philosophie de l'école elle émane il faut remonter un petit peu à la genèse, c'est-à-dire qu'est-ce que le collectif Courtrage met.
Um die Philosophie unserer Schule zu verstehen, muss man die Vorgeschichte erzählen. Am Anfang stand das sogenannte Kollektiv Courtrage met, das Kurzfilmkollektiv. Gegründet hatten das einige junge Leute, die ab Mitte der 90er Jahre Videos drehten. Sie wollten von den herkömmlichen Filmcodes nichts wissen, hatten kaum Mittel und setzten auf ihren ganz eigenen Blick. Aus den Teenagern sind teils sehr erfolgreiche Regisseure geworden. Lars Li war von Anfang an mit seinem sozialkritischen Blick dabei. 2016 sprach er erstmals von seiner Idee einer Schule für Jungtalente aus der Banlieue. Denn Li selbst war in der Filmbranche immer wieder an eine gläserne Decke gestoßen.
Aux jeunes des quartiers, sachant que lui-même, il a été confronté, il y avait une sorte de plafond de verre dans les métiers du cinéma.
Für herkömmliche Filmschulen braucht es zumindest Abitur. Und oft kostet die Ausbildung eine ganze Stange Geld. Die École Courtrage Met hingegen nimmt auch Kandidaten ohne jeglichen Bildungsabschluss. Und sie ist gratis. Völlig Mittellosen hilft die Schule per Stipendium. Sie selbst finanziert sich dank staatlicher Subventionen, Spenden von Mäzenen sowie Kooperationsprojekten, zum Beispiel mit Netflix. Den einjährigen Kurs absolvieren je 50 Studierende, zwischen 20 und 30 Jahre alt, aus ganz Frankreich. In Marseille existiert nun eine Zweigstelle für Filmtechnik. Seit Januar hat die École Courtrage Met einen Ableger in Senegal, in Dakar und bald auch in Madrid. Im Saal neben dem Büro trudeln die Studierenden zur Mittagspause ein. Auf dem Tresen stehen Lunchboxen, Chili con Carne oder Gemüseeintopf. Jasmin Benjiti hat eine Essensbox geschnappt und sich zu ihren Kommilitoninnen gesetzt.
Oui, on travaille tout le temps, toute la journée, vraiment de 10h à 19h.
Ja, wir arbeiten von früh bis spät und selbst in den Pausen, da tauschen wir Projektideen aus. Ich schreibe gerade einen Psychothriller. Da geht es um eine junge Frau, die auf ein kleines Mädchen trifft. Die Frau ist überzeugt, dass es sich bei dem Kind um ihre Tochter handelt, die sie vor 7 Jahren zur Adoption freigegeben hat. Mal schauen, wie wir den Dreh mit dem Kind hinkriegen. Das macht mich etwas nervös.
C'est un film de genre avec une enfant, donc on a vraiment hâte. On est un peu nerveux aussi.
Ihre Filmleidenschaft teilt Jasmin Benjiti mit Camilla Ben, die am Nachbartisch sitzt. Beide haben algerische Wurzeln und beide stört, wie französische Muslime in Filmen dargestellt werden. Camilla Ben sieht ein wiederkehrendes Muster.
Bah parce que j'ai toujours aimé les films, genre même en fait la télé, je regardais avec mon frère et ma sœur, on regardait tout le temps la télé.
Ich schaue Spielfilme seit ich denken kann, aber je älter ich wurde, desto mehr fiel mir auf, sie erzählen teils tolle Geschichten, aber die sind weit weg von meinem Leben. Auf der Leinwand wird die Banlieue karikaturhaft überzeichnet. Ist die Rede von Muslimen, von Arabern, geht es immer um Aufstände, Drogen, Kriminalität. Ich bin in einem Problemviertel nahe Lyon aufgewachsen. Das, was die Spielfilme rüberbringen, hat mit meinem Leben, dem Alltag meiner Familie, Freunde und Bekannten rein gar nichts zu tun.
Bis heute werde der Islam in Filmen immer nur als Faktor, der Probleme auslöse, dargestellt, nie in positivem Licht. Von der friedlichen Praxis ihrer Religion, die den Alltag spirituell erhelle, sei keine Rede, moniert die junge Frau. Treten in einem Film mal Muslime auf, würden all deren Probleme rein auf die Religion zurückgeführt und nicht auf soziale Fragen oder Ähnliches, sagt auch Yasmin Benjetti.
Im französischen Kino gibt es noch sehr viele Filme, die auf die Bevölkerung mit Migrationshintergrund einfach sehr verletzend wirken.
Yasmin Benjetti war früher als Managementberaterin tätig. Doch nach einem Burnout hat sie im letzten Jahr umgesattelt. Nun sieht sie es als ihre Mission, Filme zu produzieren, die mit gängigen Stereotypen brechen.
Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich umgeben von Gleichaltrigen, die mein Kino-Fable teilen. Wir alle haben völlig verschiedene Lebenswege, Lebensgeschichten. Das bereichert uns. Wir ergänzen uns gegenseitig. Vor allem aber haben wir alle Lust, zusammenzuarbeiten, um das Kino zu verändern.
Montreuil, gleich hinter der Pariser Stadtgrenze im Osten gelegen. Das Redaktionsbüro von Street Press residiert in einer engen Straße mit alten Häuschen. Von den Fassaden blättert der Putz. Ein kleiner Laden reiht sich in den nächsten. Einige stehen leer zum Verkauf. Am Horizont ragen Baukräne auf. Die frühere Arbeitervorstadt wird aufgehübscht. Gentrifiziert, sagt Christophe Garnier in verächtlichem Ton. Der junge Journalist arbeitet seit 2 Jahren bei Street Press. Neben einem neu eröffneten Feinpostgeschäft biegt Garnier in einen Hinterhof ab.
Nachdem wir massiv von Rechtsextremen bedroht wurden, haben wir am Eingang eine Stahltür einbauen lassen. Eine Tür mit Guckfenster, wie in einer Diskothek. Das Glas soll schussfest sein, aber das haben wir noch nicht getestet.
Le verre qu'on a là apparemment est pare-balle, mais on n'a jamais testé.
Die Einrichtung aus hellem Holz wirkt frisch gezimmert. Garniers Arbeitsplatz ist im ersten Stock, einem Open Space. Der Mit-30er plumpst auf seinen Bürostuhl und fährt den Computer hoch.
Ich komme oft als Erster und gehe als Letzter. Der Job hier liegt mir sehr am Herzen, obwohl die Arbeit nicht immer lustig ist. Bei meiner letzten Story ging es um Migranten, alleinreisende Minderjährige. Die Behörden bei uns unterstellen oft, schon volljährige Migranten würden behaupten, noch keine 18 zu sein, um von staatlicher Hilfe zu profitieren. Deshalb war ich in Montpellier, wo mehrere inhaftiert worden waren, und habe sie interviewt. Diese Knastreportage war ganz schön hart.
Et du coup qui était envoyé en prison et tout ça, c'était des sujets qui étaient pas faciles.
Garnier hat den heutigen Aufmacher angeklickt. Ein Videointerview mit einer britischen Sozialarbeiterin über die Bandenkriege, Messerstechereien in englischen Städten. Dem Thema ist eine ganze Serie gewidmet.
On a sorti l'année dernière, qui était vraiment centré sur les rixes en France.
Letztes Jahr haben wir eine Serie zu Bandenkriegen in Frankreich gemacht. Am Thema dran waren wir schon lange, bevor es dann in anderen Medien hochkochte. Eine Kollegin hat Familien besucht, die um einen Angehörigen trauern, der bei einer Schlägerei zwischen Jugendbanden umkam. Wir haben mit teils schwer verletzten Opfern gesprochen. Überall sonst ist oft die Rede von durchgeknallten Jugendlichen. Wir decken auf, teils waren sie von ihren Eltern rausgeworfen oder auch sexuell ausgebeutet worden, teils sind Drogen im Spiel oder die Teenager wurden vom staatlichen Sozialdienst fallen gelassen. Wir versuchen darzustellen, wie komplex ihre anfangs scheinbar so simple Geschichte in Wahrheit ist.
Ein weiteres Dauerbrenner-Thema: Rechtsextremismus. Was in der Szene hinter den Kulissen abgeht, ist beim Online-Medium regelmäßig zu lesen.
Déjà, en fait, l'extrême droite a toujours stigmatisé les quartiers populaires, puisque
die Rechtsextremen haben schon immer die verarmten Vorstädte stigmatisiert, denn die repräsentieren all das, was sie hassen. Dort leben Menschen mit Migrationsgeschichte, Arme, Leute, die nicht unbedingt rechtsextrem wählen. Daneben gibt es aber auch Rechtsextreme, die Leute im Viertel mit antisemitischen Ideen betören und gegen andere aufhetzen wollen. Wir beschreiben, wie gefährlich diese Vorstöße sind. Und dass es sich da nur um Scheinlösungen für die wahren Probleme handelt.
En quoi elle est dangereuse et de montrer les problèmes de l'autre côté des quartiers populaires, mais pas de montrer en quoi ils sont dangereux, en quoi ils ont besoin d'aide, de soutien, ce genre de choses.
Hello. Nach und nach sind Garniers Kolleginnen und Kollegen eingetroffen. Nun trottet auch er in den Nebenraum zur wöchentlichen Redaktionskonferenz.
Bonjour à tous. Pour info, Clara.
Mit leiser Stimme begrüßt Chefredakteur Mathieu Mollard sein Team. Am Tisch sitzen 8 Personen, ebenso viele Frauen wie Männer, alle in derselben Kluft, Jeans und Turnschuhe. Die Runde bespricht, welche Beiträge in Mache sind, was an neuen Themen ansteht. Nach einer Stunde sind sie durch. Während die anderen den Raum verlassen, bleibt Mathieu Mollard noch ein wenig sitzen.
Street Press, l'idée c'est de faire un média d'abord qui parle aux jeunes, par des jeunes, la rédac est jeune.
Street Press ist ein Medium für junge Leute, gemacht von jungen Leuten. Bei uns stammen einige Journalisten aus Problemvierteln und haben eine Migrationsgeschichte. Andere sind vom Land, wieder andere aus der Stadt.
Bei Street Press hat sich manches Jungtalent erste journalistische Spuren erworben und arbeitet nun für Mainstream-Medien, zum Beispiel bei Le Monde, Referenzblatt der französischen Tagespresse. Doch auch dem Online-Medium Street Press eilt mittlerweile der Ruf voraus, sehr seriös zu sein. Unter anderem dank seiner Berichte über Polizeigewalt, ein immer wiederkehrendes Phänomen in mancher Vorstadt. Als Street Press vor Jahren erste Fälle aufdeckte, galt das Thema überall sonst noch als tabu.
Street Press hat toujours été présent sur ces sujets-là. On a publié des.
Wir haben im Laufe der Jahre tausende Berichte von Opfern von Polizeigewalt veröffentlicht, Affären ans Licht gebracht, die dann landesweit einen Skandal auslösten und sogar zu einer Debatte in der Nationalversammlung führten.
Bemerkenswert für ein Medium, das sich fast rein durch Spenden finanziert. Denn der Abruf ist kostenlos. Eine Frage des Prinzips. Jedermann soll Zugang haben. Ja, sagt Mollard, Street Press sei Sprachrohr für junge Leute in den Vorstädten, aber nicht mehr das Einzige. Der Chefredakteur klickt auf seinem Smartphone ein Instagram-Video an. Es zeigt Polizisten, die einen jungen Schwarzen am Boden mit Fußtritten traktieren. Per Smartphone gefilmt von einem jungen Mann, Shahin Kazami, selbsternannter Ghetto-Reporter.
Kazami bringt Themen, die herkömmlichen Medien erstmal gar nicht auffallen. So berichtete er als erster über eine Initiative in einem Brennpunktviertel. Busfahrer wollten es nicht mehr anfahren, weil ein Kollege von ihnen angegriffen worden war. Da haben Anwohner für alle ohne Auto einen Fahrdienst organisiert, damit sie ihre Arbeitsplätze erreichen konnten.
Ghetto-Reporter Kazami gilt vielen in Frankreichs Vorstädten als Star. Einige sind schon in seine Fußstapfen getreten. Ihre Berichte aus den Banlieues seien weit nuancierter als die herkömmlicher Medien. Nun, sie leben selbst dort, sagt Mathieu Mollard.
Avant, il y avait un truc de tendez-nous le micro, s'il vous plaît.
Früher bettelten die Menschen in den Brennpunktvierteln geradezu darum, dass man ihnen mal das Mikro vor den Mund halte. Heute sagen sie, wir haben was zu sagen, kommt doch mal mit dem Mikro vorbei. Und wenn ihr das nicht tut, ist es uns auch egal. Dann äußern wir uns halt andernorts, in den sozialen Medien.
Sur YouTube, qui dans des associations, qui dans l'espace public, en fait, prennent la parole, n'attendent pas qu'on leur donne.
Auch wir sind Frankreich. Stimmen aus der Banlieue. Das waren Gesichter Europas von Susanne Krause. Die Regie hat Simonetta Dibbern übernommen, Ton und Technik Benno Gromzig und Urban Stauch. Und am Mikrofon war Katrin Michaelsen.